Günther ist im Kinderdienst eingespannt und es wird einmal im Monat hier einen Gastsprecher geben. Heute bin ich dran und ich erzähle euch auch, warum. Es gibt so Momente im Leben, wo Gott zu einem spricht und wo das auch irgendwo klar wird, dass es Gott ist, der da redet. Manche Dinge weiß man nicht, ist es jetzt von mir selbst oder ist das wirklich Gott, der zu mir spricht? Und bei mir ist es immer oder oft so, dass ich was einen Gedanken habe, wo ich weiß, ja, der Gedanke ist aber komisch, der ist jetzt nicht von mir. Und so ist es einmal passiert, dass ich von Gott was gesagt gekriegt habe, habe es aber nicht getan, also nicht rechtzeitig getan. Und hinterher habe ich es bereut. Es war im Jahr 2008, da ist einer von meinen Mitarbeitern gestorben. Es war ein langjähriger Mitarbeiter von mir, der Harry Terry, einige kennen den noch. Und Gott hat mir, also der war krank, der hatte Krebs und er ist nach Hause gekommen, um zu Hause zu sterben. Und es war klar, der hat nicht mehr lange. Und Gott hat mir es aufs Herz gelegt, geh zu dem hin und erzähl dem von mir. Und ich habe dem schon mal vorher von Jesus erzählt, aber der wollte es nicht annehmen. Der wollte es, nee, will ich nichts drüber hören und so. Und jetzt dachte ich, okay Gott, das ist ein Auftrag. Ich soll da hingehen zu dem und von dir erzählen. Und dann habe ich aber so, ja, was soll ich aber dem erzählen? Ich habe ihm ja schon erzählt und Gott hat mir dann einen Text gegeben in Englisch, was ich ihm sagen soll. 1:1, der ganze Text. Ich mach mal die nächste Folie drauf. Nächste Folie bitte. Nee, der Text vorher. Eins zurück. Ja. So, und er hat mir diesen Text gegeben. Ich lese es kurz auf Deutsch. Und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Heute ist der Tag der Erlösung. Komm und tröste dich an meiner Schulter. Alle Sünden vergebe ich dir. Heute ist der Tag der Erlösung. Lade Jesus ein, öffne dein Herz für ihn. Meine Ruhe schenke ich dir, meinen Frieden gebe ich dir, meine Liebe schenke ich dir für immer. Komm herein in die Gegenwart deines Herrn und alle Tränen trockne ich dir. Gott hat mir diesen Text gegeben und ich habe gesagt, ja okay, dann gehe ich am Donnerstag, gehe ich dahin zu ihm und sage ihm das so. Und donnerstags morgens kam der Anruf von seinem Sohn, Harry ist verstorben. So. Ich habe einfach zu lange gebraucht. Ich habe den Text eine Woche vorher gekriegt, habe den Auftrag von Gott gekriegt und habe das einfach so, ja, mache ich dann schon, so wie man das so vor sich herschiebt. Ja. Und im Januar diesen Jahres war ich in Nordhelle auf so einem Musikertreffen, habe da erzählt mit ein paar bekannten Musikern und man tauscht sich aus, man betet füreinander und habe dann mir so gedacht, naja, es ist ja toll, was der eine oder der andere zu mir sagt, was sie in mir sehen, was sie für eine Vision haben für mich. Und ich lag im Bett und dachte, aber Herr Jesus, was hast du, was ich machen soll? Was hast du vor in meinem Leben? Was sagst du mir? Und dann kam wieder so ein Wort, wo ich sage, das kam nicht von mir, weil auf den Gedanken wäre ich nie gekommen, sondern das war einfach so wie in dem Moment geschrieben. Und manchmal ist es so, wenn Gott zu mir spricht, dann ist gleichzeitig auch so das Gefühl vom Heiligen Geist da. Und das ist bei mir so ein Gänsehaut, so ein Heiß-Kalt, wie auch immer man das nennen will. Das hat auch jeder anders. Also man kann jetzt nicht sagen, das muss dann immer so sein. Auf jeden Fall lag ich im Bett und dann hieß es, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Und ich so, okay Herr, es ist eigentlich ein pastoraler Auftrag, den der Petrus gekriegt hat, als er mit Jesus geredet hat und Jesus ihn gefragt hat, hast du mich lieb? Ja, ich hab dich lieb, sagt der Petrus und Jesus sagt, weide meine Schafe. Und da war für mich klar, das ist hier in Grünstadt, hier in meiner Gemeinde. Der Auftrag, ich soll euch, wie auch immer, oder unseren Pastor, wie auch immer, unterstützen. Habe ich jahrelang nicht gemacht. Ich habe früher, vor vielen Jahren, am Anfang der Gemeinde, das öfters gemacht, so eine Bibelstunde übernommen. Aber lange Jahre habe ich mich abgeseilt und habe gesagt, nee, ich habe keine Zeit und es ist mir alles zu viel. Und jetzt kam dieser Auftrag von Gott, ich soll den Günther unterstützen. Und deswegen bin ich heute hier. Und was kein Zufall ist, ich lese Oswald Chambers, Mein Äußerstes für sein Höchstes, als Andachtsbuch. Das Buch ist 100 Jahre alt. Und was steht heute drin am 19.06.? Weide meine Schafe. Wir kommen genau zu diesem Thema jetzt, dass eben Gott einem einen Auftrag gibt und man den Auftrag tun kann oder nicht tun kann. So, und dazu könnt ihr mal aufschlagen das Buch Jona. Wir wollen uns heute den Propheten Jona anschauen. Der Jona lebte ungefähr 760 vor Christus. Der kam aus Galiläa, nördlich von Nazareth. Und der Jona war ein Mann Gottes. Also es steht hier drin, dass er ein Prophet war aus Israel. Also das war, heute wird man sagen, das war ein Pastor, das war ein Pfarrer, das war ein Geistlicher, das war ein Dekan oder was auch immer. Also das war ein hoch angesehener Mann Gottes. Und der Jona, das war aber auch ein Spezialist. Der Jona, der hatte so seine Eigenheiten. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ach Jona, das Kindermärchen, das habe ich schon 100 Mal gehört. Aber lasst euch überraschen, was da alles drinsteckt. Ich finde es eines der krassesten Bücher in der Bibel, eines der kürzesten Bücher und was einfach genial ist. Jona, Kapitel 1, Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Jetzt stell dir mal vor, du bist der Jona. Du lebst in Israel zur heutigen Zeit und Gott spricht zu dir, geh nach Ninive. Also er wird heute nicht sagen, geh nach Ninive, sondern er würde heute sagen, Jona, geh nach Mosul in den Nordirak zum IS. Und du läufst da alleine hin und du sagst diesen IS-Kämpfern, dass ich dich geschickt habe und dass sie aufhören sollen mit diesem Scheiß, den sie da machen. Und wenn sie nicht aufhören, dann mache ich sie platt. Dann vernichte ich sie. Meine Reaktion wird sein, Gott, ich gehe da nicht, vernichte sie gleich. Ich gehe da nicht, du kannst sie ruhig platt machen. Nee, Gott gibt den Auftrag, geh da hin nach Mosul und erzähl denen, sonst werden sie zerstört. Und der Jona, der hat genauso das nicht hören wollen. Ich hätte gesagt, Gott, irgendwie, ich glaube, meine Ohren sind verstopft, irgendwie höre ich dich nicht richtig, ich kann nicht in den Nordirak nach Mosul gehen, zum IS und denen was von dir erzähle. Ich laufe da ein und da bin ich gleich tot. Kannst du mich auch gleich umbringen? Und so hat er Jona gedacht. Und Jona hat für sich entschieden, nee, ich will da nicht hin. Ich mache jetzt mal Urlaub, ich mache jetzt mal Auszeit, ich mache jetzt mal eine Weltreise und fahre nach Tarsis. Und Tarsis, weiß man, das ist ungefähr dort, wo heute Südspanien ist, unten zwischen Gibraltar und Sevilla, dort ungefähr muss Tarsis gewesen sein. Wenn wir mal jetzt die Landkarte drauf machen, können wir das sehen. Also der Jona war von hier ungefähr, Israel, er sollte hier hingehen ungefähr, in den Nordirak. Und er hat sich entschieden, hier rüber zu fahren, hier hin. So. Für die damaligen Verhältnisse eine Weltreise. Ja, also Amerika war noch nicht entdeckt, in die anderen Länder drumherum, die gab es ja gar nicht. Und so hat er entschieden, einfach ans andere Ende der Welt zu fahren, so für sich. Und was für eine Aktion. Machen wir das nächste Bild, bitte. Hier sieht man nochmal in genauer, also hier ist die Stadt Jaffa. Da hat er eingeschifft, Tel Aviv ist das heute, Joppe oder Jaffa. Und er sollte hierhin nach Mosul. Und Mosul ist wirklich Ninive. Also die Stadt Mosul ist auf den Ruinen von Ninive gebaut. Also das Beispiel war jetzt gar nicht so abwegig mit dem IS. Die Stadt Ninive war damals eine total schlechte Stadt. Also die haben wirklich schlimm gelebt, so wie Sodom und Gomorra ungefähr. War bekannt für Gräueltaten, für Kriminalität. Und heute ist Mosul der Hauptsitz vom IS. Und Jona sollte dahin. So, also er konnte ja nur über Land dahin kommen. In Mosul gibt es den Tigris als Fluss, aber der Tigris geht hier runter. Der kommt dann irgendwo da, keine Ahnung, Ägypten da unten irgendwo raus. Also es gab nur den Landweg, dahin zu gehen. Und es ist ja auch ein ganz schönes Stück zu laufen, 1000 Kilometer oder so. Dann müssen wir uns aber das mal überlegen, was er da gemacht hat. Machen wir mal das nächste Bild, bitte. Der steigt hier in ein Schiff, um hier hinzukommen und von Gott wegzulaufen. Aber wie oft machen wir das auch? Wir versuchen, von Gott wegzurennen, versuchen da nicht hinzuhören, was Gott sagt und versuchen, unser eigenes Ding zu machen. Und obwohl das ein Mann Gottes war Und dann muss ich mich fragen, ja, was war denn der Jona? Was war denn mit dem? Hatte der einen Burnout? War der ausgebrannt? War der störrig? War der irgendwie eigensinnig, dass er sagt, hier, ich mache jetzt aber mein Ding und ich will das nicht machen, was Gott mir sagt? Und es ist halt wirklich so, dass er seine eigene Meinung über Gottes Meinung gestellt hat. Machen wir das nächste bitte noch drauf. Ja, hier ist nochmal Tarsis, wo er dann hin wollte. Also hier ist die Straße von Gibraltar. Hier ist Malakka, Sevilla und hier irgendwo wollte er hin. Es war damals, war Tarsis so ein Paradies. Da gab es alles zu kaufen. Das war anscheinend schön dort und die Leute haben da in Wohlstand gelebt. Und das war halt so wie heute, was weiß ich, wenn man dann nach irgendwo ans Meer fährt, wo es halt alles gibt. Der Jona hat aber dann ein paar Dinge erlebt auf dieser Reise. Und wir lesen weiter im Vers 4. Also Jona war jetzt auf dem Schiff, auf der Flucht vor Gott. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um die schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen.« Und sie sagten einer zum anderen, »Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft.« Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, »Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du?« Und jetzt haben ihren ganzen Götter angebetet und haben versucht, das abzuwenden hier. Und wenn Seeleute Angst haben um ihr Leben und Angst haben, das Schiff zerbricht, dann muss dieser Sturm ein gewaltiger Sturm gewesen sein. Und dieser Sturm ist übrigens eins der Wunder, die wir in diesem Buch sehen. Das erste Wunder in diesem Buch, weil das war kein Sturm, den man mit Wetterphänomen erklären kann, sondern dieser Sturm hat Gott geschickt und kann als Wunder bezeichnet werden. Und jetzt sagt Jona zu denen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, also Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Also der Jona hat geplappert, als er da aufs Schiff ging, hat denen gesagt, ja, ich mache mal eine Reise, ja, wo machst du denn hin? Ah, ich mache da nach Tarsis, ja, und warum denn? Ah, ich muss mal eine Auszeit nehmen von Gott und ich höre da so komische Stimmen in letzter Zeit und ich habe da so komische Gefühle und Dinge und nee, ich mache jetzt mal eine Auszeit. So, das muss er ja erzählt haben, sonst hätten die das ja nicht gewusst. Und der Sturm bringt aber die Schiffscrew dazu, jetzt von Gott zu hören. Also der Jona hat hier sein erstes Missionsfeld. Gott benutzt diese Situation, um dieser Crew auf dem Schiff zu zeigen, wer der wirkliche Gott ist. Der Gott Jahwe, der Gott Abrahams, Jakobs. Und Jona erzählt, ja, ich gehöre eigentlich zu dem richtigen Gott. Der Gott, den ihr anbetet, der funktioniert ja anscheinend nicht, weil es tut sich ja nichts, der Sturm wird ja nur schlimmer. Und dann bleibt nur noch ein Gott übrig. Und dann geht's weiter im Vers 12. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn, Jahwe, und sagten, ach, Jahwe, Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns, denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Muss man sich vorstellen, jetzt erkennen die Leute, okay, da muss was dran sein mit diesem Gott. Sie entscheiden sich dazu, den Jona ins Meer zu werfen. Das ist das Todesurteil, weil wer im Mittelmeer bei so einem Sturm ins Meer geworfen wird, die Leute damals konnten meistens nicht schwimmen. Und überhaupt im Meer zu überleben, das geht eine Stunde vielleicht, anderthalb, zwei Stunden, dann ist man unterkühlt, dann hat man keine Kraft mehr und man geht unter. Also der hätte auch nie mehr zurückschwimmen können. Auf jeden Fall war das das Todesurteil. Und er hat da noch eingestimmt, er hat gesagt, ihr müsst jetzt einfach mich da reinschmeißen, weil andere Lösungen gibt es nicht, sonst gehen alle unter. Und in dem Moment, wo die den reinschmeißen ins Meer, ist das Meer ruhig und hört auf. Also was für ein Zeugnis, die haben verstanden, hey, an diesem Gott ist wirklich was dran und haben das erkannt. Und was machen sie? Sie bringen dem Herrn Jahweh Schlachtopfer da auf dem Schiff und geloben ihm Gelübde. Also sie sagen, Herr, wir wollen jetzt zu dir gehören, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen nicht mehr unseren Göttern nachfolgen, die nicht funktionieren, sondern du bist anscheinend der wahre Gott und wir wollen zu dir gehören. Also da gibt es eine Bekehrung dieser Schiffscrew. Das habe ich jetzt nicht als Wunder hier mit eingeteilt, aber das ist auch eine tolle Sache. Aber jetzt, der Jona zum Tode verurteilt, geht es weiter im Kapitel 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Das Wort Fisch hier im Hebräischen ist nicht ein Wal. Es wird also ganz oft, gerade in Kindergeschichten, dargestellt, dass ein Wal den Jona verschlungen hat. Aber das ist kein Wal gewesen. Im Urtext ist die Bezeichnung eigentlich Rhinodon. Das ist so viel wie ein Meerungeheuer. So, jetzt können wir uns aber da halt auch nichts drunter vorstellen. Es heißt ein großer Fisch. Dann nehmen wir halt an, es war ein Fisch. Aber es war halt ein Salzwasserfisch, der da im Mittelmeer lebte und den Gott geschickt hat. Und das ist ein Wunder, ein weiteres Wunder, hier das zweite Wunder, weil wenn man vom Fisch verschluckt wird, kann ich mir vorstellen, hat man nicht mehr lange zu leben, weil da drin keine Luft ist, man da drin verdaut wird von diesem Vieh und ich mir nicht vorstellen kann, wie das funktioniert hat, 3 Tage. Aber ich vergleiche es mit den anderen Wundern, wo die 3 Freunde von Daniel im Feuerofen waren. Bei 1200 Grad, 1500 Grad sind die durchs Feuer gelaufen und haben das überlebt. Das war auch so ein Wunder. Es war ein Wunder Daniel in der Löwengrube, wo Daniel bei den Löwen sitzt und nicht gefressen wird und die anderen, die reingeworfen werden, werden gefressen. Und so ist dieses Wunder auch einzusortieren als Wunder, dass er halt 3 Tage in diesem Bauch des Fisches überlebt hat. Viele sagen, das ist ja, weiß man ja gar nicht, ob das überhaupt so stattgefunden hat, zweifeln das an. Aber es gibt in der Geschichte, bei ganz vielen Kulturen diese Story. Also es gibt in China, keine Ahnung was, gibt es diese Geschichte von einem Mann, der in einem Fisch schwimmt und überlebt und da wieder rauskommt. Das hat sich übertragen auf verschiedene Kulturkreise und ist nicht nur rein eine biblische Geschichte. Und der beste Beweis, dass das auch wirklich passiert ist, haben wir in Matthäus Kapitel 12. Wenn ihr mal gerade den nächsten Text drauf macht. Denn in Matthäus Kapitel 12, da kommen die Schriftgelehrten zu Jesus und sagen, ja, wer bist denn du überhaupt? Was machst denn du? Gib uns doch mal ein Zeichen, dass wir sehen und glauben, dass du der Gott bist und dass wir da Klarheit haben. Und Jesus sagt, was wollt denn ihr? Wer seid ihr? Ihr kriegt von mir kein Zeichen. Denn es gibt nur ein Zeichen, was es gibt über mich, und das ist das Zeichen von Jona. Weil so wie der Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Also Jesus, sagt er, die Geschichte ist wahr, denn Jona hat es wirklich gegeben. Jesus sagt, es ist wirklich so passiert, dass der Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Fisches war. Das ist also kein Märchen. Die Märchen in der Bibel, das sind meistens die Gleichnisse, die werden ohne Namensangabe gemacht. Dann heißt beim Gleichnis heißt es immer ein Mann und eine Frau und ein Dings und ein Bums, aber kein Name dabei. So, und hier wird genau genannt, den Jona, den hat es gegeben. Und Jesus bestätigt das. Und jetzt hatte der Jona eben seine Schiffsreise in einem Fisch. Kein Captain's Dinner, keine Bullaugen, keine tolle Veranstaltung, sondern in der Dunkelheit. Und er wird hier von diesem Fisch durchs Meer geführt und hoch und runter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich habe mir versucht, das vorzustellen. Ich weiß es nicht. Man wird durchgeschaukelt. Man hat den Druck des Wassers. Wenn der Fisch runtergeht, muss es auf den Ohren wehtun, wenn man wieder hochkommt. Und es bringt aber den Jona jetzt an eine Stelle, wo er erkennt, wo er sagt, okay, Herr, ich bin jetzt am Ende, weil hier werde ich sterben in diesem Fisch. Und er fängt an, was macht er? Er fängt an zu beten. Jona 2, Vers 2. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir, aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. All deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Also hoffnungslos, da wieder rauszukommen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir, in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und es kam, der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Wie oft müssen wir auch an so einen Punkt kommen, wo nichts mehr geht. Wo wir zuerst von Gott was gesagt kriegen, macht es, und wir aber sagen, ach nee, jetzt nicht, irgendwann später, ja, oder vielleicht. Und dann führt uns Gott durch Dinge hindurch, wo wir sagen, was soll das jetzt? Was geht jetzt hier gerade ab? Herr, warum lässt du das zu? Aber wenn wir dann an diesem Punkt sind, im tiefen Tal, und dann auf den Knien sind und merken, ja, eigentlich liegt es an mir. Und dann erkennen wir, ja, Herr, bitte, es tut mir leid, ich war auf dem falschen Weg, bitte vergib mir und bitte ändere meine Situation wieder. Ich will jetzt erkennen und gehorchen, was du zu mir sagst. Mir geht's so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, aber das ist... Nee. Auf jeden Fall kommt Jona wieder zurück. Ich habe früher, wenn ich so diese Kindergeschichten von Jona gehört habe, immer gedacht, Gott bringt den Jona in dem Fisch bis nach Ninive und spuckt ihn in Ninive aus, dass er dann gerade so noch in die Stadt reinlaufen muss. Es stimmt aber gar nicht. Der konnte hier gar nicht bis nach Ninive gebracht werden, weil es da gar keine Seeverbindung gab. Es gab auch den Fluss, eben den Tigris, hat keine Verbindung zum Mittelmeer. Also wäre das gar nicht gegangen. Außerdem war der ja nur 3 Tage in dem Fisch drin. Und da hätte die Zeit gar nicht gereicht, um tausende Kilometer bis nach Ninive zu reisen in dem Fisch. Also wäre nicht gegangen. Also ich bin ganz fest überzeugt davon. Habe ich jetzt einfach hier bei dem Studium auch so, ist mir das so klar geworden. Ich bin mir sicher, Gott hat ihn an den Ursprungsort zurückgebracht. Da, wo er ins Schiff eingestiegen ist. In dem Hafen in Jaffa, Joppe, Tel Aviv. Da ist er hingebracht worden. Und bestimmt haben dann einige gesagt, was ist mit dir los? Wie siehst denn du aus? Überlegt euch mal, wie man aussehen muss, wenn man 3 Tage in einem Fisch war. Leicht gebleicht vielleicht, etwas schmutzig, etwas schlecht riechend. Und so wird er da am Strand ausgespuckt und dann die Leute wahrscheinlich, was machst du? Du bist doch vor 3 Tagen hier ins Schiff gestiegen, du wolltest doch nach Tarsis, hast doch jedem erzählt, dass du jetzt hier eine Auszeit machst. Und ja, und dann muss er jetzt hier wieder zurückkommen. Und jetzt sagt er, okay, Herr, im Kapitel 3, Vers 1, da geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona. Beim 1. Mal wollte er nicht hören, jetzt kriegt er es nochmal gesagt. mach dich auf, geh nach Ninive, nach Mosul, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich jetzt auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Jetzt stellt euch vor, diese Stadt, eine korrupte Stadt, eine Stadt mit einer sehr hohen Kriminalitätsrate, so wie heute Mosul vom IS beherrscht wird, muss es dort Banden gegeben haben oder Kriminelle, keine Ahnung. Und es ist genauso ein Unterfangen, wie wenn man heute da einmarschieren würde bei diesen IS-Kämpfern, würde sagen, der Herr ist groß und wenn ihr nicht umkehrt in 40 Tagen, dann ist eure Stadt zerstört. So, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Jona macht es und geht hinein in diese Stadt und sagt, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Wahrscheinlich in seinem komischen Outfit, was er vielleicht dann immer noch hatte, gebleicht, wie auch immer, seine Haut komisch, nach 3 Tagen Fischbauch. Und die Leute werden gedacht haben, das ist entweder ein Außerirdischer oder keine Ahnung, Alter, der ist schon komisch, der Typ hier. Und dann haben sie dem zugehört. Und was passiert? Vers 5, Kapitel 3, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und bekleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Erstmal die Leute. Und dann, das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehren. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Diese Erweckung von Ninive, es waren 120.000 Menschen, ist die größte Erweckung in der Geschichte der Menschheit. Also so viele Menschen sind noch nie gleichzeitig zum Glauben gekommen wie in dieser Situation. Und dass sogar eben der König das erkannt hat, hey, da ist was Wahres dran, und auch er auch den Befehl gibt, wir müssen jetzt hier fasten, weil diese Stadt wird zerstört, wenn wir nicht umkehren. Das Wunder von der Bekehrung von Ninive ist ein Wunder für mich. 120.000 Leute kommen zum Glauben. Was aber ganz besonders krass ist, dass Jesus auch das bestätigt und sogar dann den Pharisäern vorwirft. Wenn ihr mal Matthäus 12, 41, da habe ich auch hier die Verse dran, genau. Das sagt nämlich Jesus, dass die Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Also das Geschlecht der Pharisäer und der Schriftgelehrten meint er damit, weil er gerade ja zu denen geredet hat. Und sie werden, die Männer von Ninive werden dieses Geschlecht, euch werden sie verdammen. Denn die haben Buße getan, weil der Jona zu ihnen gepredigt hat. Und siehe mehr, als der Jona ist hier. Das heißt, Jesus hat sich selbst gemeint, siehe mehr, also hier ist der Sohn Gottes, etwas mehr noch als Jona, predigt zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sie wollen es nicht erkennen. Und er sagt hier das als Beispiel und als Beweis, dass es auch wirklich passiert ist. Die Stadt Ninive wurde dann doch irgendwann zerstört. 150 Jahre später wurde sie dem Erdboden gleichgemacht, weil anscheinend die Leute dann doch wieder von ihrem guten Weg abgekommen sind und wieder in das alte Schema verfallen sind. Die Stadt Ninive wurde ausgelöscht, die wurde auch jahrelang nicht gefunden. Man wusste nicht, wo Ninive ist. Dann wurde diese Stadt Mosul draufgebaut und irgendwann bei Ausgrabungen hat man dann diese Reste gefunden von Ninive und wusste, ah ja, okay, da wo heute Mosul draufsteht, da war früher Ninive. Und es muss eine sehr große Stadt gewesen sein, wenn man das kann man heute vergleichen mit Los Angeles zum Beispiel. Los Angeles ist auch eine Flächenstadt, die wenige Hochhäuser hat, aufgrund des Erdbebengefahr. Da gibt es ganz viele kleine Einfamilienhäuser auf einer Riesenfläche und so ähnlich muss das auch da gewesen sein. Weil wenn man 3 Tage braucht, um so eine Stadt zu durchwandern, dann hat die eine Größe von 50, 60 Kilometern Durchmesser. Man kann das mit dem Rhein-Neckar-Gebiet vielleicht sich vorstellen, wenn man oben von Mannheim im Norden Sandhofen bis runter nach Heidelberg oder noch ein Stück weiter, das sind auch so 30, 35 Kilometer, wenn man das laufen will, das ist schon eine Zeit. Und also einfach mal, um diese Dimensionen zu verstehen. Der Jona hat aber jetzt nicht viel gelernt anscheinend aus dieser ganzen Situation. Er wollte ja erstmal nicht hierher und hat von sich entschieden, nee, ich hau ab. Dann kommt die Situation mit dem Fisch, wo er wirklich am Ende war, vorm Tod stand und erkannt hat, ja, Herr, okay, ich sehe es ein, ich folge dir jetzt. So, jetzt ist er ihm gefolgt und jetzt fängt er wieder an, bockig zu werden. Fängt wieder an, jetzt hier missmutig zu werden, anstatt dass er sich freut. Und ich vermute, dass der Jona genau die gleiche Einstellung hatte, wie ich vorhin gesagt habe. Diese Idioten, die hier wie Sodom und Gomorra leben, die kannst du platt machen, Gott, ja, da freue ich mich, da bin ich sofort mit dabei, da gucke ich zu, wie du die platt machst. Den IS, den kannst du platt machen. Wir können das nicht verstehen, dass Gott zwar die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Und so wie Gott auch hier die Stadt Ninive geliebt hat, diese Menschen geliebt hat, liebt Gott auch diese IS-Leute. Auch wenn das ganz schwer zu verstehen ist. Gott würde nichts lieber haben, als dass die umkehren und auf ihm, auf seiner Seite wären und erkennen, hey, es gibt einen lebendigen Gott und die Liebe herrscht dort in diesem Gottesreich und nicht der Hass und der Mord und Totschlag. Und dass sie erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und Gott wünscht sich das. Und wir sollten dann aufpassen, dass es uns nicht passiert, wie es dem Jona passiert, oder diese Einstellung haben, ja, Gott, töte die, weil das sind die Bösen. Nee, Gott liebt auch diese Menschen. Und das kann uns Hoffnung geben, wenn wir sagen, ja, ich bin zwar ein Sünder, aber so schlimm wie die bin ich gar nicht. Dann kannst du gewiss sein, egal was du tust in deinem Leben, Gott liebt dich. Gott ist auf deiner Seite, Gott will, dass du gerettet wirst. Und da ist es egal, ob du einen Mord begangen hast, ob du gestohlen hast, ob du gelogen hast, ist vollkommen wurscht. Gott vergibt dir und Gott hat dich lieb. Kapitel 4, Vers 1, es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Ja, was missfiel ihm? Er wurde jetzt zornig wegen was? Ja, weil Gott diese Stadt nicht richtet. Der Jona hat gedacht, ich gehe jetzt dahin, okay, ich mache das, Herr, ich erzähle denen, aber du wirst schon sehen, das bringt gar nichts. Die sind so schlimm, das ist Sodom und Gomorra, und Sodom und Gomorra gab es ja vorher, das kannten die Leute ja, die Geschichte. Die sind so schlimm, das kannst du vergessen, die hören da sowieso nicht auf mich, kannst du gleich platt machen. So. Und Jona ist jetzt verärgert, dass Gott die Stadt nicht platt macht. Dass Gott der Stadt vergibt und diesen Menschen. Und Jona wurde zornig. Kapitel 4, Vers 2. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Da macht er noch so ein bisschen Schleim. Aber im Herzen eigentlich sagt er, nun Herr, jetzt nimm doch meine Seele von mir, kannst mich jetzt gleich töten, weil ich habe jetzt keine Lust mehr, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und ich vermute auch, dass der Jona Angst hatte in dieser Stadt, weil jetzt gehen wir durch so eine Stadt mit so einer Kriminalität, da ist ja an jeder Ecke steht einer. Er hat zwar das Wort gepredigt und gesagt, ihr werdet zerstört, wenn ihr nicht umkehrt, aber trotzdem hat er wahrscheinlich Angst gehabt die ganze Zeit, dass einer kommt und ihm das Messer in den Rücken rennt oder keine Ahnung, ihn umbringt. Stelle ich mir so vor. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, dass er gesagt hat, jetzt ist hier, Herr, mach doch einfach jetzt Schluss, ich kann diesen Stress hier nicht mehr aushalten, mir ist lieber, ich wäre tot. Und dann spricht Gott und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Keine Antwort. Jona gibt hier keine Antwort. Der Herr fragt, wieso, woher nimmst du dir raus, dass du hier auf mich zornig bist, Jona? Und Jona hat das Buch ja selbst geschrieben und er schreibt hier keine Antwort hin. Das zeigt eigentlich alles. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Ich frage mich, was war das für eine Hütte, die er sich da gebaut hat? Aus Ästen, aus Bäumen. Das ist ja eine Wüstenlandschaft. Also viel Material konnte er nicht haben, vielleicht ein paar Steine und ein paar Blätter oder irgendwas. Auf jeden Fall ist der voll krass drauf, der baut sich eine Hütte und guckt zu, irgendwann werden sie zerstört und freut sich darauf. Und da hat aber Gott in der Situation voll Humor. Und wo ich dann immer denke, Gott ist wie ein Vater mit seinem störrigen Kind. Ja, also wenn das Kind so, oh, nee, das mache ich nicht, dann ist man doch als Vater oder als Mutter, ach komm, mein Kleiner, ach komm, Kleines, ist doch wieder gut. Und guck mal, da versucht man das Kind irgendwie aufzumuntern und irgendwas Lustiges zu machen. Und was macht Gott? Das ist auch ein Wunder in diesem Buch. Er bestellt einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Machen wir das nächste Bild drauf. So ungefähr sieht ein Rizinus aus.
Das war das einzige Bild vom Rizinus, was ich im Internet gefunden habe.
Der freut sich auch, der Typ. Und aber das hat nicht lange angehalten. Anscheinend hat Jona trotzdem dieser Freude und dass Gott da eigentlich jetzt positiv mit ihm kommuniziert, hat er Jona trotzdem weiter festgehalten an seinem Zorn. Und dann hat Gott gedacht, okay, du willst zornig sein und zornig bleiben, dann mach das jetzt mal. Dann machen wir jetzt mal, gucken wir mal, wie weit du damit kommst. Im Vers 7, aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Ich stelle mir vor, was, wie krass ist denn das? Wie ist denn das abgelaufen?
Gott an Wurm, Gott an Wurm.
Ja, Herr, da bin ich.
Wurm, geh mal an den Rizinus und beiße rein.
Okay, gut.
Oder ähnlich muss es ja gewesen sein. Auf jeden Fall hat der Wurm das gemacht und der Rizinus ist verdorrt am nächsten Tag. Und dann muss der Jona schon doof aus der Wäsche geguckt haben, weil es geht dann weiter. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen senkenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Also der Jona hatte schon eine ganze Portion Selbstmitleid, hat selber sich bedauert, hat sich in diese Situation selbst reingebracht und war in diesem Loch drin von einer Depression vielleicht auch. Kann auch sein. Heute würden Psychologen das bestimmt als Depression diagnostizieren und sagen, ja, der muss da raus, der Kerl. Er wollte sich aber nicht helfen lassen. Und dann fragt Gott nochmal den Jona im Vers 9, ist es denn recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Also dass der Rizinus jetzt vertrocknet ist, jetzt bist du zornig. Und Jona sagt, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Wie ein storriges Kind. Und der Herr sprach, sag mal, du bist betrübt wegen diesem Rizinus. Um den hast du dich gar nicht bemüht. Du hast ihn nicht großgezogen, der ist in einer Nacht entstanden und als Sohn einer Nacht ist er zugrunde gegangen, dieser Rizinus. Du hast mit dem Ding gar nichts zu tun. Und ich, sagt Gott, sollte ich nicht betrübt sein, wenn du das mit so einer blöden Pflanze bist, sollte ich nicht betrübt sein, dass in dieser Stadt Ninive mehr als 120.000 Menschen wohnen, die nicht mal unterscheiden können zwischen links und rechts. Und dieses ganze Vieh und alles, was es da gibt, soll mir das nicht am Herzen liegen? Soll ich da nicht betrübt sein darüber? Fragezeichen. Und hier endet das Buch. Und ich wundere mich, okay, das ist aber ein komisches Ende für ein Buch. Aber es ist eigentlich die Antwort der Frage, steht ja ganz klar noch zwischen den Zeilen oder hinten dran. Ja klar, überleg doch mal, Jona, du bist so in deinem Ding drin, in deinem Selbstmitleid versunken. Und Gott sagt, was denkst du dir eigentlich? Mir liegen hier diese Menschen am Herzen und du kriegst es nett gebacken oder erst über die Umwege. Ich muss dich dahin prügeln und du willst es jetzt aber immer noch nicht kapieren. Du wartest immer noch drauf, dass die Stadt zerstört wird. Kapier's doch endlich. Ich liebe diese Menschen und die sind mir es wert, dass die überleben. Und das ist einfach das Geniale daran, dass wir so einen Gott haben. Einen Gott haben, dem die Menschen wichtig sind. Ein Gott, der nicht einfach mal gerade so hasst. Ein Gott, der nicht leicht zerstört. Weil was hätte Gott machen können? Gott hätte ganz einfach Ninive zerstören können. Hätte können sagen, ich gucke mir das jetzt noch 3 Tage an und dann wird die Stadt platt gemacht, so wie Sodom platt gemacht wurde, hätte er machen können. Nee, er gibt den Leuten eine Chance. So, was hätte er mit Jona machen können? Jona hatte den Auftrag, aber er geht nicht dahin, sondern er geht aufs Schiff. So, was hätte er machen können? Er hätte können Jona sofort töten in dem Moment, hätte können andere suchen. Hat er auch nicht gemacht. Er hat Geduld. Gott hat Geduld und sagt, nee, ich probiere es jetzt mit dem und der soll das jetzt mal machen. Und er hätte Jona in diesem Fisch verrecken können, lassen können, hat er nicht gemacht. Er hat ihn wieder rausgeholt, hat ihm noch eine zweite Chance gegeben. Und dann war Jona eben so weit, dass er sagt, okay Gott, ich sehe es ein, du hast ja recht, ich probiere es. Aber trotzdem sehen wir, so wie der Jona ist, so sind auch wir. Und ich erkenne mich da drin, dass wenn wir von Gott was hören, wir wegrennen, es verschieben. So ist es mir passiert mit meinem Mitarbeiter, dass ich das verschoben habe, hinausgeschoben habe. Ja, ich werde da schon irgendwann mal hingehen. Und dann ist es zu spät. Und dann wartest du halt auf eine zweite Chance. Jetzt, als ich im Januar diesen Eindruck hatte, ich muss mich hier mehr einbringen. Und dann habe ich das dem Günther gesagt. Habe gesagt, Günther, ich habe von dem Eindruck, ich soll dir helfen. Jetzt habe ich diese Chance ergriffen und habe nicht gewartet, bis ein anderer kommt. Und ich merke, es war die richtige Entscheidung. Auch gerade heute früh die Bestätigung wieder beim Oswald Chambers, weide meine Schafe, das war die Bestätigung. Ja, das war richtig, das zu machen und richtig zu hören. Deswegen möchte ich euch einfach mitgeben, hört drauf, ob es eure eigene Stimme ist oder ob das Gott ist, der was zu euch sagt. Und lernt zu unterscheiden zwischen eurer Stimme, eurer Meinung und der Stimme von Gott. Und die Stimme von Gott wird meistens nicht übereinstimmen mit eurer Idee. Das heißt, wenn ihr dahin wollt, wird Gott vielleicht sagen, wir gehen aber dahin. Da ist die Not und da ist nur Urlaub. Und wir so, ah nee, aber ich will doch lieber da. Nee, wir gehen dahin. So, und dann muss man einfach hören, okay, wahrscheinlich ist es so, dass das jetzt nicht mein eigener Wunsch ist, sondern der von Gott. Und Gott kann uns mit Gewalt dahin bringen, so wie er das mit Jona gemacht hat. Oder wir können früh das erkennen und können früh schon auf den richtigen Weg gehen, ohne dass Gewalt angewendet werden muss. Und wir erkennen aber auch in der ganzen Geschichte, was für einen liebevollen Gott wir haben. Dass er barmherzig ist, dass er wahnsinnig humorvoll ist. Weil diese Story, die ist so krass, allein schon mit dem Fisch, dann mit dem Rizinus, mit dem Wurm und überhaupt, und dass die Stadt überlebt, dass der die Stadt nicht vernichtet. Das zeigt, dass wir einen Gott haben, der gnädig ist, barmherzig ist und der Humor hat. Und das liebe ich so in unserem Herrn. Und wie er auch mit dem Jona umgeht, wie mit einem Kind, wie mit einem trotzigen Kind, versucht er, das Kind zum Lachen zu bringen, versucht mit dem Kind noch Spaß zu machen. Aber das Kind ist trotzig und will nicht. Ja, okay. Aber Gott ist trotzdem, lässt ihn dann einfach und er vernichtet ihn nicht. Gott hätte auch dann am Ende Jona in dieser Hütte abseits der Stadt, hätte er auch da vernichten können. Er hat es nicht getan. Und es ist unbequem für jemanden, der auserwählt ist. Wenn ihr also zu diesen Auserwählten gehört, der Jona war einer dieser Auserwählten, es ist unbequem, es ist mühsam, es ist auch mühsam, hier zu predigen, einen Dienst zu machen. Man muss sich vorbereiten, das kostet Zeit, das ist Mühe, das ist mühsam. Und der Jona, für den war es mühsam, 1000 Kilometer in die Wüste zu laufen, in der Stadt zu gehen. Das war Mühe, das war ein Aufwand. Und deswegen, wenn Gott euch einen Auftrag gibt, kann das eben sein, dass es mit Aufwand verbunden ist. Dass es nicht einfach so leicht geht, sondern dass ihr dafür auch was aufwenden müsst. Kraft aufwenden müsst, Geld aufwenden müsst. Kann sein. Aber diese Beauftragung ist ein Segen für andere. So, und das heißt, die Beauftragung des Jona war ein Segen für die 120.000 Leute in Ninive, weil die haben in dem was gesehen. Die haben gesagt, hey, da kommt einer, der rettet uns, der erzählt uns von der Rettung. Und der Jona ist ein Bild für Jesus Christus, wenn ihr das jetzt auch hier erkannt habt in der Geschichte. Ja? Der Jona wurde beauftragt zu gehen. Jesus wurde beauftragt, in diese Welt zu kommen. Jesus sagt, so wie der Jona 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so werde ich 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches sein. Das war auch ein Bild von Jesus. Dann hat Jona wieder den Auftrag aufgenommen, ist dahin gegangen, um diesen Leuten zu erzählen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns von dem Vater im Himmel zu erzählen, Zeugnis zu sein, dass die Leute umkehren, damit wir errettet werden. Und diese Leute in Ninive, für die war Jona der Jesus. So, das kann man als Bild sehen. Was für uns Jesus ist, war für die Leute in Ninive der Jona. Und die haben keine Bibel gehabt, die haben nur den Jona gehabt. Und die haben nicht von Gott gehört, die haben nur von Jona gehört. Über Gott hat er erzählt. Und deswegen ist es ein Segen für die anderen, wenn einer auserwählt ist. Und das muss man einfach so wissen und dann auch so einsortieren. Und den Gott benutzt, den drückt er, den quetscht er. Das tut nicht gut manchmal. Das kann auch schmerzhaft sein, aber Gott formt damit jemand. Also der Jona hatte seine Lektion gelernt. Und so denke ich, ist es auch in unserem Leben. Also ich möchte einfach, dass ihr wisst, dass ihr unseren Vater so kennt, dass er, wenn er zu euch spricht, dass ihr darauf hört und überlegt, ist das jetzt von ihm, und dann auch in diese Richtung geht und nicht in die andere Richtung geht, so wie der Jona. Und tja, ich danke einfach unserem Herrn Jesus, dass er uns auch in dieser Schrift so Bilder schenkt und Geschichten schenkt, die so reich sind und so voll sind, wo wir auch unseren Herrn Jesus drin sehen können. Wo die Leute sagen, boah, das Alte Testament, das hat doch mit dem Neuen nichts zu tun, mit Jesus nichts zu tun, aber ganz viel hat es zu tun mit Jesus. Und Jesus hat es bezeugt, hat es bestätigt und es ist für uns. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Jona, dass du ihn zu diesen Kriminellen geschickt hast, Herr, dass du darin zeigst, wie gut du bist, was du für eine Gnade hast mit uns, Herr, dass wir darin sehen, was du für ein liebendes Herz hast, Herr Jesus, und dass du auch uns vergibst, egal was wir getan haben. Du willst, dass wir errettet werden, wenn wir es noch nicht sind. Und du willst, dass du willst eine Verbindung zu uns haben, Herr. Das sehen wir da drin auch. Du bemühst dich um Menschen, du gibst dich ab mit den Menschen und dir ist nicht zu schwer. Du könntest es viel leichter haben, aber nee, du liebst uns, Herr. Und das ist so gut zu sehen, Herr Jesus. Und danke, Herr, dass du denkst, dass wir wichtig sind für dich und dass du uns benutzen willst, Herr, dass du uns Aufträge gibst, Herr. Ich bitte dich, dass wir die Aufträge verstehen, dass wir es richtig hören, richtig einsortieren, Herr, und auch dann die richtigen Entscheidungen treffen und dass wir dir nachfolgen, so wie du es gern hättest, Herr. Danke, Herr Jesus. Amen.